Hallo! Herzlich willkommen nochmal in der Woche vor Weihnachten mit einer neuen Podcast-Folge und wieder mit Heavy Metal Jingle Bells. Worum geht's diesmal? Um den großen Austauschsatz. Sie haben mich nämlich darum gebeten, da nochmal den Beweis zu erklären, nochmal ein bisschen ausführlicher. Und dann gab es noch eine Frage, die würde ich hier direkt am Anfang beantworten wollen. Die Frage, was heißt eigentlich dieses Wort, insbesondere, was ich da zwischendurch immer benutze? Beginne ich doch mal damit. Insbesondere wird verwendet, wenn man sagen möchte, dass ein Objekt eine Eigenschaft hat, weil es zu einer allgemeineren Klasse von Dingen gehört, von denen man vorher schon gesagt hat, dass sie diese Eigenschaft haben. Das war jetzt sehr abstrakt. Man könnte sowas sagen wie, Menschen gehen meistens auf zwei Beinen, insbesondere gehen Frauen meistens auf zwei Beinen. Und die Begründung, die man im Hinterkopf hat, ist dann, denn Frauen sind Menschen. Wenn also Menschen diese Eigenschaft haben, dann Frauen. Und dann sagt man insbesondere, weil man damit meint, dass man die Menge, über die man gesprochen hat, jetzt möglicherweise eingeschränkt hat. Aber da das Neue, worüber man spricht, darin enthalten war, hat das dann die Eigenschaft. Was könnte noch ein Beispiel sein? Okay, ein erfundenes Beispiel. Alle Bleistifte in meinem Büro sind schwarz. Das stimmt nicht, ich habe auch andere Bleistifte, aber jetzt nur unter uns. Alle Bleistifte in meinem Büro sind schwarz. Insbesondere ist der Bleistift, den ich jetzt gerade in der Hand halte, schwarz. Das ist also eine Spezialisierung. Ich mache eine Aussage über alle Bleistifte in meinem Büro und dann ist egal, welchen ich jetzt in die Hand nehme, der wird immer schwarz sein. Dann kann ich also immer sagen, insbesondere ist der schwarz, denn er ist in meinem Büro und ich habe gerade gesagt, dass die alle schwarz sind. Ich hoffe, dass das den Begriff klärt. Ansonsten lade ich Sie herzlich ein, beim nächsten Mal in der Vorlesung, wenn ich das Wort benutze, direkt nachzufragen, bitte erklären Sie jetzt nochmal hier ganz genau, was hier das Wort insbesondere bedeutet. Wie könnte man das anders formulieren? Das ist eine Frage, die ich sehr berechtigt finde und die ich dann, wenn es drauf ankommt, auch sehr gerne beantworten werde. Gut, reden wir über den großen Austauschsatz. Was sagt der? Na, wir fangen an mit einer K-Basis B von V. V ist jetzt ein endlich erzeugter K-Vektorraum, das ist wichtig, denn endlich erzeugt heißt ja, es gibt eine endliche Basis. Und da Basen maximal linear unabhängige Teilmengen sind, mit einem Satz, den wir uns überlegt haben, wissen wir dann, dass es in diesem Vektorraum nur endliche linear unabhängige Mengen gibt und keine unendlichen. Okay, wir haben also eine Basis B, eine K-Basis B von V, dann haben wir irgendeine linear unabhängige Menge M von Vektoren. Und dann sagen wir, man kann M zu einer Basis von V ergänzen über K, indem man noch Vektoren aus B mit dazu nimmt, notfalls. Genauer, man kann eine Teilmenge A von B finden, derart, dass A genauso groß ist wie M. Und man kann eine neue Basis bekommen, indem man A aus B rauswirft und stattdessen die Menge M mit dazu nimmt. Man bastelt also eine neue Basis. So, wir haben gesagt, M hat nur endlich viele Elemente. Das heißt, wir können Induktion machen über die Anzahl der Elemente. Das ist jetzt eine natürliche Zahl oder 0. Und der langweilige Fall, dass M 0 Elemente hat, ist der, dass M selber die leere Menge ist. Das geht, denn die leere Menge ist linear unabhängig über K. Na, aber was machen wir dann? Die leere Menge ist ja Teilmenge von B. Und wenn man die rauswirft, passiert auch nichts. Und dann kann man die leere Menge wieder dazu nehmen. Das heißt, B selber erfüllt dann die Behauptung. Und wir brauchen auch zum Ergänzen von M zu einer Basis wirklich die komplette Menge B oder irgendeine andere Basis. Man muss wirklich ganz viel dazu nehmen. Gut, das wäre jetzt also der Spezialfall. M hat 0 Elemente. Als Teilmenge A von B nehmen wir die leere Menge. Die ist dann genauso groß wie M, nämlich leer. Und B ohne A vereinigt mit M ist dann einfach B selber. So, das war der Induktionsanfang. Jetzt kommt die Induktionsschlussfolgerung. Da formulieren wir erstmal eine Voraussetzung, nämlich, dass die Behauptung richtig sein soll für Teilmengen von M, die die Mächtigkeit höchstens n-1 haben. Und dann versuchen wir für M selber zu schließen, dass da der Satz richtig ist. Warum ist es sinnvoll, das so vorauszusetzen? Naja, deshalb, weil Teilmengen von linear unabhängigen Mengen selbst auch wieder linear unabhängig sind. Das heißt, wenn wir eine Teilmenge von M hernehmen, die nur n-1 Elemente hat, dann ist die linear unabhängig und es ist überhaupt sinnvoll, den Satz dafür zu benutzen. Gut. Außerdem soll jetzt M nicht leer sein. Alles klar, das heißt, es gibt in M irgendein Element. Nehmen wir uns ein Element her aus M und nennen es V. Jetzt kann man V aus der Menge M entfernen und bekommt eine neue Menge M0, die genau ein Element weniger hat als M. Das heißt, dass wir jetzt schon eine Teilmenge gefunden haben, M0 von M, mit einem Element weniger. Die Mächtigkeit ist jetzt also N minus 1. Die Mächtigkeit von M hatten wir vorher N genannt, deswegen passt das jetzt so. Wir haben einen Vektor rausgenommen, kriegen eine Menge mit N minus 1 Elementen. Und Lemma 3.3 sagte uns, dass jede Teilmenge einer linearunabhängigen Menge selbst linearunabhängig ist über K. Deswegen ist M0 auch linearunabhängig. Man kann jetzt die Voraussetzung benutzen, die wir in der Induktion formuliert haben. Wir haben immer noch die Basis B. Wir haben unsere linearunabhängige Menge M0, der Mächtigkeit N-1. Das ist eine Teilmenge von M. Und dann sagen wir ja in der Induktionsvoraussetzung, für diese Mengen soll der Satz schon richtig sein. Was heißt das für uns? Na, das heißt, dass wir M0 mit Hilfe von B zu einer K-Basis ergänzen können. Wir finden eine Teilmenge A0 von B, die genauso groß ist wie M0 und derart, dass man die austauschen kann durch M0. Und da kommt eine neue Basis raus. Auf die Art und Weise bekommen wir eine neue K-Basis von V, die ich jetzt B-Schlange nennen möchte. Wie bekommen wir B-Schlange aus B? Na, wir werfen A0 raus und stattdessen nehmen wir die Menge M0 dazu. Das ist dann eine Menge, die immer noch genauso groß ist wie B, denn wir haben gleich viele Elemente rausgeworfen und wieder neu dazugenommen. So, jetzt ist B-Schlange eine Basis. Insbesondere kann man jedes Element des Vektorraums mit Hilfe von B-Schlange als Linearkombination darstellen. Der Vektor V, den wir genommen haben aus M und den wir rausgeworfen haben für die Menge M0, diesen Vektor V können wir jetzt mit Hilfe von B-Schlange als Linearkombination schreiben. Machen wir das mal. Wir nehmen jetzt also ein K aus N aus den natürlichen Zahlen, Koeffizienten Lambda 1 bis Lambda K aus dem Körper K und Vektoren V1 bis VK aus der Menge B Schlange. Und das alles nehmen wir so her, dass man V schreiben kann als Summe über die Lambda I mal VI und I läuft von 1 bis K. Das ist einfach nur eine Linearkombination. Die schreiben wir hin, um V zu bekommen. Und man kann eine solche Linearkombination finden, weil B-Schlange den ganzen Vektorraum V erzeugt. Denn es ist eine Basis. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Koeffizienten Lambda, die man jetzt hier braucht in der Linearkombination und die zu Vektoren gehören, die in B liegen und nicht in A0, die könnten theoretisch alle 0 sein. Die 0 im Körper. Wenn das so wäre, dann würde bei der Linearkombination ja nur der Teil übrig bleiben, der nicht zu B ohne A gehört. Aber wenn wir mal nach B-Schlange gucken, was sind denn die Vektoren, die nicht in B ohne A0 liegen? Na, das sind die Vektoren, die aus M0 kommen. Dann könnte man jetzt also auf einmal den Vektor V in der Menge M auf zwei verschiedene Arten schreiben, nämlich einmal als 1 mal V und einmal als den Rest der Linearkombination, der noch übrig ist, wenn man alles rauswirft, wo der Koeffizient 0 davor stand. Das sind dann auf einmal zwei sehr verschiedene Linearkombinationen für den Vektor V in der Menge M. Und M ist linearunabhängig. Da sagt uns Lemma 3.4, dass das nicht geht. In einer linearunabhängigen Menge kann man, wenn man eine Linearkombination hinschreibt und da auch keine Vektoren doppelt vorkommen und so weiter, dann geht das nur auf eine Weise. Das Einzige, was man tauschen kann, ist die Reihenfolge, wie die Vektoren davor kommen. Okay. Das heißt, dass dieser Fall nicht eintritt. Und was für ein Fall war das, den wir hier besprochen haben? Das war der Fall, in dem alle Koeffizienten in der Linearkombination für V, die zu Vektoren gehören, die aus B ohne A0 kommen, 0 sind. Heißt also, es gibt da irgendwo einen Vektor in B ohne A0, der in der Linearkombination vorkommt und bei dem der Koeffizient, der dazu gehört, nicht 0 ist. Gut. Nehmen wir Notation her. Aus der Menge 1 bis k nehmen wir jetzt ein j her, so dass der Vektor vj aus b ohne a0 kommt und der dazugehörige Koeffizient lambda j nicht 0 ist. Wir haben uns gerade überlegt, warum es so ein j mit diesen Eigenschaften geben muss. Dann haben wir jetzt einen einzelnen Vektor, der in einer Linearkombination für v vorkommt mit einem Koeffizienten, der nicht 0 ist. Und jetzt greift der kleine Austauschsatz. Der kleine Austauschsatz sagt, wenn man so eine Linearkombination hat in einer linearunabhängigen Menge und dann da einen Vektor sieht mit einem Koeffizienten, der nicht 0 ist, dann kann man diesen Vektor rauswerfen und stattdessen den durch die Linearkombination dargestellten Vektor in die Menge nehmen. Und was dann rauskommt, ist Wiener Linear unabhängig über K und erzeugt sogar noch den gleichen Teilraum. Ja, wunderbar, dann verwenden wir doch hier den kleinen Austauschsatz. Vj haben wir jetzt ja so speziell gewählt, dass das geht. Das heißt, wir können Vj aus der Menge B-Schlange rauswerfen. Und stattdessen nehmen wir den Vektor V mit rein, den wir als Linearkombination geschrieben haben. Das ist genau das, was wir im kleinen Austauschsatz machen. Und einer der Gründe, warum wir den gezeigt haben, ist der, dass wir das hier dann verwenden können, dieses Argument. Gut, die Menge B-Schlange ohne Vj, aber dafür mit V, erzeugt jetzt immer noch den ganzen Vektorraum V. Das haben wir uns beim kleinen Austauschsatz mit überlegt. Und das bedeutet, dass wir jetzt eine neue Basis gefunden haben. Die Menge B-Schlange ohne Vj und dafür mit V. Ich glaube, ich habe die Menge B-Quer genannt in der Vorlesung. Die ist jetzt linearunabhängig, erzeugt immer noch ganz V. Das heißt, es ist wieder eine Basis für V über K. Und jetzt müssen wir diese Menge B-Quer nur so schreiben, dass wir sehen, dass wir richtig liegen. Wir nehmen jetzt einfach, also wir haben ja diesen Vektor Vj hergenommen und der Vektor Vj kam nicht aus A0. Das heißt, wenn wir ihn zu A0 mit dazu nehmen, bekommen wir eine neue Menge A, die ein Element mehr hat. Dementsprechend ist jetzt die Menge A so groß, wie sie sein soll, die hat genauso viele Elemente wie M. Und dann gucken wir uns an, was ist denn B ohne A vereinigt mit M. Dann setzen wir ein, was war nochmal A0, was war nochmal M0, dann kommen Vj und V noch dazu und dann schreibt man das alles hin und sieht, aha, da kommt jetzt in Wirklichkeit die Menge B quer raus, die wir konstruiert haben am Ende. Und von der Menge B quer haben wir uns schon überlegt, dass sie linearunabhängig und ein erzeugendes System ist für V. Deswegen ist jetzt B ohne A vereinigt mit M eine neue Basis für V über K. Die haben wir uns gebastelt mit Hilfe der Induktionsvoraussetzung und mit Hilfe des kleinen Austauschsatzes und damit sind wir fertig. Diese konkrete Bastelanleitung haben wir in Wirklichkeit nur an einer Stelle benutzt. Da haben wir etwas ganz Konkretes ausgetauscht. Davor bei dieser Menge A0, da wissen wir überhaupt nicht, wie die aussieht. Wir wissen nur, wie groß sie ist. Und das ist auch der Grund, warum es dann beim konkreten Austauschen von Vektoren in einer Basis häufig anders läuft. Da tauschen wir nicht konkret mit dem großen Austauschsatz, sondern der große Austauschsatz, der sagt uns eher, das geht überhaupt, man kann da so tauschen und man kann eine neue Basis kriegen. Wie es dann konkret läuft, das machen wir normalerweise in einzelnen kleinen Schritten, wo wir in jedem Einzelbastelschritt einen kleinen Austauschsatz benutzen. Entweder den ersten, den Satz 3,5, oder diesen späteren Austauschsatz, den kleinen, den ich als Lemma 3,12 formuliert habe. Das ist sehr ähnlich. In dem einen Fall habe ich nur über linearunabhängige Mengen gesprochen, in dem anderen Fall ganz konkret über eine Basis. Aber die Idee beim Tauschen ist dieselbe. Und in Beispiel 3,13, da haben wir ja auch ganz konkret gesehen, wie funktioniert das mit dem Tauschen, wie kann man das nacheinander machen, worauf muss man da achten. Falls Sie dazu noch Fragen haben, dann können Sie mich ja nochmal ansprechen. Soweit erstmal meine detaillierten und hoffentlich noch zusätzlich hilfreichen Anmerkungen zum Beweis des großen Austauschsatzes.